Wir freuen uns, hier zu sein, und ich möchte mal ganz spontan so einen Eindruck wiedergeben, den ich soeben gewonnen habe. Und ich möchte sagen, dass mir aufgefallen ist, dass die Gemeinde hier einen großen Schatz hat. Und dieser große Schatz ist das herzliche Miteinander, was hier gepflegt wird. Und ich wünsche der Gemeinde, dass das auch lange Zeit so erhalten bleibt, denn das ist eins der wichtigsten Dinge, die es in der Gemeinde gibt, dieses herzliche Miteinander, die Liebe, die man zueinander hat. Und das gilt es auch zu bewahren und aufrechtzuerhalten, wenn es auch mal schwierig werden sollte. Ja, vielleicht kurz möchte ich mich vorstellen zu meiner Person. Ich bin hier in diesem Bereich, muss man sagen, in meiner Kindheit groß geworden. Im Sommer, so die ersten 4, 5 Jahre meiner Kindheit, habe ich in Grimmen verbracht, auf dem Lande, bei meinen Opa und Oma, und bin dann immer hier hochgefahren mit meinen Eltern, und das war eine sehr schöne Zeit. Doch heute habe ich da oben noch ein kleines Stück Land, von dem ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Aber ich hoffe, dass ich einmal noch ein Ferienhaus oder irgend sowas raufbauen kann, dass ich öfter hier oben sein kann, denn das ist so eine besondere Bindung, die ich hier auch zu diesem Landkreis, zu dieser Ecke hier oben habe. Ja, wo kommen wir her? Vielleicht, wir sind in Berlin getauft 1985, auch in einer Baptistengemeinde, sind dann später gewechselt in eine Brüdergemeinde, und da sind wir auch heute noch. Und wir haben 3 Kinder und 3,5 Enkelkinder. Und wir hoffen bald, dass es dann bald 4 sind. Ja, ich möchte nun eine Botschaft weitergeben von Gott hier an euch, an eure Gemeinde, die heißt: Nehmt Anteil am Leid der verfolgten Gemeinde, nehmt Anteil am Leid der verfolgten Gemeinde. Wir leben heute in einer Zeit, die ist gekennzeichnet auch durch das Stichwort Globalisierung. Das heißt, die große ferne Welt wird immer kleiner, und wir vernetzen uns alle immer mehr. Wir hören auch vieles, was in anderen Teilen der Welt passiert, und haben und übernehmen damit auch ein Stück Verantwortung. Wir hören zum Beispiel auch, dass in vielen Teilen der Welt im Augenblick eine große Zunahme ist an Katastrophen, an Tsunamis, an Erdbeben. Die Katastrophen mehren sich. Es mehren sich aber auch die Zahl der Menschen, die verfolgt werden. Und im Augenblick findet die größte Christenverfolgung aller Zeiten statt. Zurzeit werden 100 Millionen Christen verfolgt. Und das ist eine Zahl, die hat es noch nie gegeben in der Menschheitsgeschichte, dass zu einem Zeitpunkt so viele Geschwister verfolgt werden. Etwa 3 bis 4 Minuten wird ein Christ umgebracht wegen seines Glaubens. Und das ist eine schwierige Situation. Und wir hören in den Medien bei der Globalisierung wenig darüber, aber das ist ganz besonders die Aufgabe von Open Doors, den Gemeinden darüber zu berichten, wie es unseren Geschwistern in der Verfolgung geht. Ich persönlich teile die Welt in 3 Regionen ein für mich. Die eine Region ist die, in denen eben diese besonders starke Verfolgung im Augenblick stattfindet. Das sind vor allen Dingen die islamischen Länder und die restkommunistischen Staaten. Dort findet eben ganz konzentriert jetzt diese größte Christenverfolgung statt. Und dann gibt es eine andere Region in der Welt, da tut Gott ganz viele Menschen hinzu. Dort findet ein explosives Gemeindewachstum statt. Das ist besonders in Teilen von Südafrika, Teilen von Südamerika der Fall, aber auch große Teile Asiens. Wenn man zum Beispiel nach China schaut, dann sieht man, dass dort jeden Tag etwa bis 15.000 Menschen zum Glauben kommen. Und in Indien sind es etwa 8.000. Das ist ein riesiges Gemeindewachstum, und ich denke, das ist auch ein Zeichen dafür, dass Gott im Augenblick große Dinge hier auf der Welt tut. Im Übrigen wachsen auch die Gemeinden in der verfolgten Region, da wo Christen stark verfolgt werden. Und gerade dort wächst die Zahl der Gemeindemitglieder, auch wenn es im Verborgenen geschieht. Und dann haben wir die dritte Region, das ist hier Europa, Westeuropa, man kann auch Nordamerika und Australien dazu nehmen. Das ist die Region, wo so gut wie kein Wachstum stattfindet. Hier haben wir eine Stagnation, hier ist es so, als ob ein dunkler geistlicher Schleier über unseren Ländern liegt. Und hier haben wir ein kaum geprüftes und nach außen hin kaum wahrnehmbares Christenleben oft. Und in der Gemeinde unter der Verfolgung jedenfalls, dort wird die Echtheit des Glaubens jeden Tag immer wieder neu geprüft. Und wenn zum Beispiel in einem islamischen Land jemand Christ werden möchte, dann weiß er, dass er am nächsten Tag tot sein kann, wegen seines Bekenntnisses zu Jesus Christus. Paulus sagt, alle, die fromm leben wollen in Jesus Christus, müssen Verfolgung erleiden. Und schon David sagt im Alten Testament, der Gerechte, der muss viel erleiden, aber aus all dem hilft ihm der Herr. Wenn Menschen nun unter Verfolgung geraten, dann fragen sie sich vor allem, warum widerfährt mir jetzt so ein Unglück? Warum muss ich leiden? Ich habe mich doch in die Hände des liebenden Vaters, meines neuen Gottes begeben. Und warum muss ich deshalb leiden? Und das sind ernste Fragen, denn sie fragen sich, habe ich was falsch gemacht? Ist das eine Strafe Gottes? Und es gibt verschuldetes, selbstverschuldetes Leiden mit natürlichen Ursachen und es gibt ein Leiden um Christi willen. Und beim Leiden um Christi willen kann die Ursache auf einer ganz anderen, unsichtbaren, verborgenen Ebene liegen. Wir wissen von Hiob, dass er leiden musste und er fragte sich auch, warum passiert mir das? Warum muss ich leiden? Und wahrscheinlich hatte er es bis zu seinem Lebensende nie erfahren. Und wir wissen, dass es um eine Prüfung seiner Treue und seiner Lauterkeit ging und dass eine Wette auf einer ganz anderen unsichtbaren Ebene abgeschlossen wurde. Und wahrscheinlich, wie gesagt, hatte er es bis zu seinem Lebensende nie erfahren. Aber er wurde getröstet dann durch eine Begegnung mit Gott. Und es hilft vielen Geschwistern in der Verfolgung, wenn ihnen gesagt wird, die Ursache deiner Trübsal, deiner Verfolgung, deines Leidens muss nicht hier bei dir liegen, sondern sie kann auf einer ganz anderen Ebene liegen. Und so ähnlich ging es auch Petrus und Johannes. In Jerusalem hatte sich gerade neu die Gemeinde gegründet. Es war eine Gemeindeneugründung und plötzlich setzte Verfolgung ein. Und Petrus und Johannes fragten sich, warum setzt jetzt hier Verfolgung ein? Wir erwarten doch eigentlich das Reich Gottes, dass das jetzt kommt und dass jetzt eine neue Zeit anbricht. Und jetzt setzt plötzlich die Verfolgung ein. Wie ist das? Wie sollen wir das verstehen? Und Gott leitete sie durch seinen Geist auf den Psalm 2. Und im Psalm 2 finden sie ihre Erklärung, die sie gesucht haben. Ich lese einmal aus Apostelgeschichte 4, ab Vers 23, die folgenden Verse. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten, nämlich, dass sie nicht mehr von Jesus erzählen sollten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, dein Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Angriff oder zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Also Petrus und Johannes suchten in den Schriften im Alten Testament nach einer Erklärung. Und der Heilige Geist leitete sie auf den Psalm 2. Und er zeigte ihnen, dass der Psalm 2 eine Antwort hat für sie auf ihre Fragen. Und diese Antwort war eben, dass der Angriff, unter dem sie standen, daher kommt, dass sie in einem Kampf standen und dass jemand ihnen den Kampf erklärte und dass es ein Kampf war, der eigentlich gerichtet war wie es hier heißt, gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ich lese nochmal die Verse. Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Der Kampf ging also in Wirklichkeit gegen Gott und gegen Jesus Christus. Und die Gemeinde war die, die in diesem Kampf steht und stand. Und das führt uns auf eine andere spannende weitere Ebene. Wir haben ja heute die Offenbarung und da lesen wir in Offenbarung 12, dass der Engel Michael den Drachen bereits besiegt und auf die Erde gestürzt hat. Und im Himmel ist Gottes unumschränkte Herrschaft bereits angebrochen, hier auf der Erde aber noch nicht. Hier bei uns ist der böse Feind auf die Menschheit losgelassen. In Offenbarung 12, Vers 17 heißt es, da wurde der Drache zornig über die Frau und erklärte ihren übrigen Kindern den Krieg, allen, die Gottes Gebote halten und bekennen, dass sie zu Christus gehören. Wir erfahren hier also, dass der Drache, das ist ein Bild für den Bösen, für den Teufel, dass er zornig ist über die Frau. Und wer ist die Frau? Die Frau ist im Alten Testament ein Bild für das Volk Gottes, für Israel. Und im Neuen Testament ist es ein Bild für die Gemeinde. Und wir erfahren also, dass der Drache, der Teufel, der Gemeinde eben den Krieg erklärt hat. Und zwar und allen, die bekennen, dass sie zu Christus gehören. Hier erfahren wir also auch den Kriegsgrund, um was gekämpft wird. Wogegen ist der Teufel? Was bekämpft er? Er bekämpft das Bekenntnis zu Jesus Christus. Und überall auf der Welt, wir als Open Doors erfahren es, überall, wo sich Menschen zu Jesus Christus bekennen, gerade in den Staaten des Islam, da erfahren die Menschen, dass sie im Krieg sind. Und solange sie sagen, sie gehören zu Jesus Christus, werden sie allen möglichen Foltern, Bedrängnissen, ja bis zum Tod, allen schlimmen Dingen ausgesetzt. Aber wenn sie sagen, ich will jetzt nicht mehr zu Jesus Christus gehören, dann haben sie ihre Ruhe. Wir haben es also hier mit einem Geschehnis zu tun, was eigentlich in der unsichtbaren Welt stattfindet, was aber Auswirkungen hat hier auf unsere Welt. Es ist also ein Kampf gegen die Macht Satans und wir müssen wissen, dass wir uns im Krieg befinden. Auch wenn wir uns vielleicht hier im Augenblick Ruhe haben, wenn wir im Augenblick nicht so sehr durchgerüttelt werden. Aber die Menschen, die in den Verfolgerländern leben, die werden richtig durchgerüttelt oder durchgesiebt, wie die Bibel sagt, weil Gott eben dem Bösen diesen Freiraum lässt. Aber jede Verfolgung ist eigentlich auf Jesus Christus gerichtet, Jesus Christus in uns. Und wie Jesus sagt, ein Knecht ist nicht mehr als sein Herr, deshalb werden sie euch verfolgen, wie sie mich verfolgt haben. Und so leidet auch Jesus Christus heute weiter mit und durch seine Gemeinde. Das Rettungswerk am Kreuz ist abgeschlossen, aber Christus ist immer noch mit seiner Gemeinde eng verbunden und leidet auch heute noch weiter mit ihr. Im 2. Korintherbrief, im Kapitel 4, Vers 17 heißt es, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Paulus zeigt also hier unseren bedrängten Geschwistern, dass sie eine herrliche Hoffnung haben, demgegenüber die Leiden dieser Zeit ziemlich bedeutungslos sind. Und er sagt ihnen, dass sie ein unvergängliches Gut im Himmel haben, das ihnen niemand rauben wird. Und er macht ihnen deutlich, dass das Leiden um Christi willen keine Strafe Gottes ist, sondern im Gegenteil ein Zeichen für die gnädige Zuwendung Gottes. Ein Zeichen dafür, dass sie Gottes Kinder und Erben seines Reiches sind. Wir wollen festhalten, wir befinden uns in einem geistlichen Kampf, der uns verordnet ist, und wir stehen mittendrin. Wir sind wie die Schafe, die unter die Wölfe gesandt sind, aber als Schafe hat man normalerweise keine Chance gegen einen Wolf, aber wir haben einen guten Hirten. Und wir haben nach Epheser 6 eine geistliche Waffenrüstung. Und gerade die Geschwister in der Verfolgung sind auf den Gebrauch einer gut funktionierenden geistlichen Waffenrüstung angewiesen. Wir haben zum Beispiel Gottes Wort, das uns hilft, unsere Lage zu verstehen, das uns tröstet, das uns ermutigt, das uns wieder neu ausrichtet. Und wir haben eine andere geistliche Waffenrüstung, das ist nämlich das Gebet. Und das Gebet kann Menschen verändern, es kann Situationen verändern, es kann Länder, Kontinente verändern, ganze Ideologien kann es zum Fallen bringen. Und das erleben wir ja auch heute. Und als zweites brauchen verfolgte Christen die Unterstützung durch ihre Geschwister. Sie brauchen die Gewissheit, dass sie nicht alleine sind. Und sie brauchen die Gewissheit, dass viele Menschen an sie denken und für sie beten. Denn wenn zum Beispiel jemand ins Gefängnis geworfen wird, dann brauchen auch die Angehörigen, die ganze Familie braucht Unterstützung. Am härtesten ist es, wenn verfolgte, inhaftierte Geschwister denken, niemand auf der Welt weiß von meiner Gefangenschaft und keiner weiß von meiner Isolation. Nach Korinther 12 sind wir ein weltweiter geistlicher Leib, die große Gemeinde, die sich aus Menschen aller Denominationen und Rassen zusammensetzt. Durch Gottes Geist sind wir alle miteinander verbunden. Und wer dies so empfindet, der ist auch ein Teil des Leibes. Und wenn ein Glied leidet, dann leidet eben der ganze Leib mit. Und wenn ich einen leidenden Teil meines Leibes nicht mehr spüre, dann ist vielleicht irgendetwas mit der Verbindung zum Haupt nicht mehr in Ordnung. In Hebräer 13, Vers 3 heißt es, denkt an diejenigen, die im Gefängnis sitzen, fühlt mit ihnen, als wärt ihr selbst dort, teilt das Leid derer, die misshandelt werden, als würdet ihr ihren Schmerz am eigenen Leibe spüren. Wir sind also aufgefordert, an unsere Geschwister in der Verfolgung zu denken und mit ihnen mitzufühlen, und wir dürfen und sollen für sie beten. Denn das Gebet hat eine wunderbare, mysteriöse Wirkkraft. Die Anliegen werden zum Haupt transportiert und von dort zu den Empfängern weitergeleitet. Und der sehnlichste Wunsch der verfolgten Gemeinde ist, denkt an uns, betet für uns und tretet für uns bei Gott ein. Don McCurry, ein geistlicher Leiter, der jahrelang in der muslimischen Welt gearbeitet hat, schreibt, wenn du konkret für muslimische Führer betest, dann kann Gott ihnen Träume und Visionen schenken, in denen er direkt zu ihnen spricht. Das ist ein Phänomen, was wir im Augenblick auch überall in der islamischen Welt beobachten. Seit etwa 20 Jahren treten dort diese übersinnlichen Erscheinungen auf bei Menschen, die plötzlich Visionen von Jesus Christus haben und am nächsten Tag fragen, wo finde ich eine christliche Gemeinde? Und das gab es jahrhundertelang nicht, aber jetzt in den letzten 20 Jahren passiert es. Und es sind nicht nur Einzelne, es ist eine große Zahl von Menschen im Islam, die nach Jesus Christus fragen. Wir haben viele Beispiele von der Macht des Gebetes. 1955 hat Bruder Andrew, als er seinen Dienst begann, für offene Türen gebetet in den Kommunismus hinein, also auch hier nach Ostdeutschland, nach Polen, in all die anderen kommunistischen Länder. Und er hat dann, oder er fühlte sich, er steht ganz allein gegen dieses mächtige Imperium. Es haben natürlich wahrscheinlich noch viele andere dafür gebetet, aber er fühlte damals, er steht ganz alleine da. Und wir wissen, was 1989 passiert ist, der Kommunismus ist zusammengebrochen. Bereits Ende der 60er Jahre hatte er einen Blick für China. Und China wurden damals alle Missionare des Landes verwiesen. Es war streng verboten, Bibeln zu besitzen. Und Bruder Andrew betete für offene Türen nach China. Und heute, ich sagte es, kommen dort viele Menschen zum Glauben. Das Land ist dabei, christianisiert zu werden. Und dann hatte er den Blick für die islamische Welt. Auch diese Länder waren total verschlossen. Und heute kommen viele Menschen auf übernatürliche Weise, aber auch über Radio- und Fernsehprogramme zum Glauben. Man sieht, dass das Gebet viel bewirken kann. Und wir sollten also auch darauf vertrauen, dass Gott Unmögliches möglich macht durch Gebet. Es gilt auch heute mit Respekt, aber ohne Angst vor der Größe der Aufgabe und mit Liebe zur verlorenen Welt um uns herum mutig voranzugehen. Und ich möchte auch euch ermutigen, wo ihr es noch nicht seid, werdet Mitarbeiter Gottes und reiht euch in seine Pläne ein. Schaut, wo Gott am Werk ist und macht dort mit. Ich bin als Christ ein Teil des Leibes und damit auch verantwortlich, meinen Platz einzunehmen, den Gott mir zugedacht hat. Und besonders, um die Isolation der verfolgten Geschwister zu überwinden, wollen wir auch an sie denken und sie nicht vergessen. Neben dem Gebet gibt es auch praktische Hilfen, wie zum Beispiel Petitionen schreiben. Man kann persönliche Briefe an Gefangene schreiben und schon ändert sich ihre Situation, weil die Wärter sehen, wenn da viele Briefe aus aller Welt kommen, das muss eine wichtige Persönlichkeit sein, wenn so viele Menschen ihm schreiben. Und schon kann man auch auf diese Weise etwas für die Gefangenen tun. Man kann auf irgendeine Weise kreativ sein, innovativ sein. In Berlin steht jeden Dienstag eine Frau vor der nordkoreanischen Botschaft und protestiert dort. Und man kann sich vor allen Dingen informieren. Und dazu sind unsere Monatshefte da, die hier auch ausliegen. Zum Abschluss ein Wort aus Philipper 1, Vers 7. Da heißt es: Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr euch alle an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat, und habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Ich habe mich oft gefragt, wie ist das mit der Gnade, die Paulus erfährt? Er stand ja in vorderster Reihe, er war ja so etwas wie ein Märtyrer und musste viele Schläge und viel Leid einstecken. Und Gott gab ihm, wie er hier auch sagt, eine besondere Gnade dazu. Aber er sagt uns auch hier in diesen Versen, dass auch die, die nicht in der vordersten Front stehen, die für ihn beten, die mitfühlen, die an ihn denken, dass auch sie Anteil an dieser besonderen Gnade bekommen. Und indem sie für die Menschen einstehen, die gerade viel leiden müssen. Und so sind wir alle miteinander verbunden durch Gottes Geist und haben auf diese Weise auch Anteil an dieser besonderen Gnade. Amen. Ich möchte jetzt mit dem Bericht beginnen und zeige erstmal ein Intro, um uns mit hineinzunehmen in die Welt der Verfolgung. Verfolgt um ihres Glaubens willen. Und der Preis der Freiheit ist oft sehr hoch und gerade Sie müssen einen hohen Preis zahlen. Unsere Aufgabe von Open Doors ist es, eine Brücke zu sein von unseren verfolgten Geschwistern, die man sich hier unten vielleicht vorstellen kann, zu den Gemeinden hier in der noch freien Welt. Und wir bringen Informationen hier über diese Brücke zu unseren Gemeinden und das ist genau das, was ich heute ja auch mache. Und dazu benutzen wir auch hier unser Monatsheft. Darüber informieren wir die Gemeinden, wie es unseren Geschwistern gerade geht. Wir sind also eine Brücke oder ein Sprachrohr, kann man sagen. Wir bringen Informationen und auf der anderen Seite, also hier in unsere Gemeinden, auf der anderen Seite bringen wir zu den Geschwistern auch Hilfsgüter oder Bibeln oder Spenden, was auch immer benötigt wird. Auf der anderen Seite geben uns aber auch unsere Geschwister etwas. Sie zeigen oder geben uns ihre Erfahrung weiter, was sich gerade im Glauben bewährt hat, was den Glauben auch stark macht, wenn gerade der Druck besonders groß ist. Und da können wir eben viel von unseren Geschwistern lernen. Wir haben die Erfahrung auch in einem Heft wieder zusammengefasst. Das heißt, Glaube wächst an Widerständen, ist am Büchertisch erhältlich. Wie fängt alles an? Es war 1955 mit Bruder Andrew, ein Holländer. Er hatte von Gott aufs Herz gelegt bekommen, die Gemeinde zu stärken. Also wache auf, stärke das, was im Sterben liegt. Und er bemerkte, als er einmal in Polen war, dass dort im Kommunismus kaum Bibeln da waren und dass es ja das Ziel des Kommunismus war, die Gemeinden völlig auszurotten. Und so hat Gott ihm das aufs Herz gelegt und er begann dafür zu beten und hat dann 1955 hier in Berlin sich diesen Käfer gekauft, hat ihn vollgeladen bis oben hin mit Bibeln, hat nur eine Decke oben rübergelegt und ist dann Richtung Grenze gefahren. Und dann hat er eben das Schmugglergebet gesprochen, was da heißt: Herr, du machst blinde Augen sehend, du machst sehende Augen blind. Und die Grenzpolizisten haben die Bibel nicht entdeckt, obwohl sie leicht unter der Decke zu sehen oder zu entdecken wären. Und so ist er über die Grenze gekommen, dann kam er an die zweite Grenze, wieder da gebetet und so kam er dann bis nach Polen und hat seine erste Lieferung dann dort in den Gemeinden abgeliefert. Dann war er so ermutigt davon, dass er gesagt hatte, okay, das mache ich jetzt in größerem Maßstab, und so haben sich ihm dann auch viele angeschlossen und so ist Open Doors entstanden. Man kann das alles nachlesen in seinem Bestseller, in dem christlichen Bestseller Der Schmuggler Gottes, haben wir auch am Büchertisch. Da sind so die Anfänge ganz besonders beschrieben und ja, wie es eigentlich losging. Ist auch heute noch lesenswert. Dann hat sich unser Dienst ausgeweitet in andere Länder. Auch heute liefern wir noch Bibeln aus, aber unser Dienst hat sich noch vervielfältigt ausgeweitet. Wir haben im Augenblick etwa 100.000 Schulungsleiter im Einsatz, die sich irgendwo im Verborgenen treffen, um die Gemeinde zu schulen. Gerade in Nigeria ist es im Augenblick auch, steht die Gemeinde unter großem Druck. An der Grenze zwischen Nord- und Süd-Nigeria werden gerade viele Dörfer überfallen, niedergemetzelt. Und dann fragen sich die Menschen in der Gemeinde, was sollen wir tun? Sollen wir fliehen? Sollen wir Widerstand leisten? Wie sollen wir uns da verhalten? Und da helfen wir auch mit Schulungen. Aber wir besuchen auch Menschen im Gefängnis. Oft sind es die Gemeindeleiter und Pastoren, die zuerst ins Gefängnis gesteckt werden. Und dann ist die Gemeinde ohne Leitung da, aber auch die Familien haben keinen Ernährer. Und gerade die Frauen im Islam können weder lesen noch schreiben. Und so bieten wir dann Alphabetisierungskurse an oder wir unterstützen mit einem Minikredit, einer Kuh, einer Ziege, einer Nähmaschine, was gerade nötig ist. Wir unterstützen aber auch noch viele andere Projekte, nämlich Radio- und Fernsehprogramme, Internetprogramme, die wir ausstrahlen in Länder, in denen es zu gefährlich ist, selber mit größerem Maßstab hineinzugehen und dort was zu verteilen. Deshalb haben wir sehr erfolgreiche Radio- und Internetprogramme und viele Menschen kommen dadurch zum Glauben. Ja, also da sind wir da in vielen Projekten eben tätig. Unsere Vorgehensweise ist immer so, wir gehen zu den Gemeindeleitern und fragen, was braucht ihr, womit können wir euch helfen? Und so können wir ganz zielgerichtet das bringen, was sie eigentlich brauchen. Und wir haben dann entwickeln eigene Kanäle und können so eben sehr zielgerichtet das bringen, was die Gemeinde braucht. Jedes Jahr geben wir auch hier für die Weltöffentlichkeit den Weltverfolgungsindex heraus. Und hier sieht man, wo sich die Verfolgung im Augenblick konzentriert. Das ist der sogenannte 1040-Gürtel. Und in diesem Gürtel sollen nur 8% der weltweit tätigen Missionare arbeiten. Und Open Doors hat es sich zur Aufgabe gemacht, gerade dorthin zu gehen, wo es am gefährlichsten ist und wo die Gemeinde unter stärkstem Druck steht. Deshalb sind wir nicht mehr in Russland und in anderen Ländern, sondern gerade da, wo es jetzt großen Druck gibt. Und man sieht, es ist an erster Stelle Nordkorea, was schon seit Jahren dort an erster Stelle steht. Und dann sind es alles hier islamische Länder, in denen massiver Druck ausgeübt wird. Die Bewegung hier geht so, vom südlichen Teil von Afrika geht die Christianisierung von Süd nach Nord und von den Islamländern geht es von Nord nach Süd. Und hier an den Bruchstellen finden die größten Konflikte auch statt. Das ist im Augenblick die Sahelzone oder auch Nigeria und Sudan. Und dort haben wir ganz besonders viel Verfolgung. Am Anfang konnten wir einen Menschen sehen im Container. Das ist ein Bild aus Eritrea. Dort sollen etwa 1.000 bis 1.500 Christen in Containern eingesperrt sein. Und die schmoren dort bei 50 bis 60 Grad in der Wüstensonne. Und nachts geht die Temperatur dann wieder auf den Gefrierpunkt runter. Und die kommen nicht frei, haben auch kein Urteil. Es geht um das Bekenntnis zu Jesus Christus. Wenn sie sagen würden, ich gehöre nicht mehr zu Jesus Christus, würden sie freigelassen. Aber so müssen sie dort drin schmoren. Oft werden sie dann auch tot oder so weit geprügelt, dass sie nicht mehr überlebensfähig sind. Und dann werden sie rausgeworfen aus den Containern. Eine davon war Helene Behane, eine Sängerin, die vor einigen Jahren auch so weit geprügelt wurde, dass sie dann rausgeworfen wurde. Sie hat es dann geschafft, in den Sudan zu fliehen. Man dachte, sie stirbt, aber sie hat es bis zum Krankenhaus geschafft und ist dann nach Skandinavien geflohen und hat ihre Geschichte auch uns erzählt, auf dem Open Doors Tag öffentlich, und hat jetzt auch ein Buch darüber geschrieben, also Helene Behane heißt sie. Und da schreibt sie, wie es dort in diesen Containern und diesen Ländern dort zugeht. Es sind viele grausame Einzelschicksale auch. Vielleicht noch kurz eine Geschichte aus dem Iran. Der Iran ist ja auch so ein Land im Umbruch. Unter der Oberfläche haben wir den Eindruck, ist das Land schon sehr offen für Veränderungen, aber es wird eben durch den Staat, Geheimdienst, sehr stark unterdrückt. Und gerade die Hauskreisleiter erleben diesen Druck ganz besonders stark. Und da haben wir gehört von einem Hauskreis-Ehepaar, die haben eine Untergrundgemeinde geleitet, und sie hat immer gefürchtet, ich möchte nicht verhaftet werden, habe so eine Angst und so, und betete immer, dass sie nicht verhaftet wird. Und dann wurde ihr Mann verhaftet, aber nach 2 Wochen wieder freigelassen, und dann wurde sie auch verhaftet und ihr Albtraum ist sozusagen wahr geworden. Sie hat gesagt, ich könnte ja Jesus Christus verleugnen oder auch meine Geschwister preisgeben. Und so kam sie dann in dieses Gefängnis und hat die ganze Zeit immer weiter gebetet. Und als sie dann vor den Richter geführt wurde, da hat sie gesagt, auf einmal war alle Angst weg, und sie hat dann mutig Jesus Christus bezeugt und ihn auch bekannt als ihren Herrn. Und der Richter herrschte sie an und sagte, ob sie nicht wisse, welche Konsequenzen das hat, wenn sie da beim Christentum bleibt. Sie sagte, nein, das ist mir das wert. Und dann wurde sie wieder in die Zelle geworfen, am nächsten Tag wieder die Verhandlung, hat sich wiederholt. Dann in der dritten Nacht ging dann nachts die Tür auf und der Richter kam in ihre Zelle, und sie dachte, jetzt würde sie geschlagen oder vergewaltigt. Und dann sagte der Richter, sie soll keine Angst haben, was er erlebt, ist die Hölle, sagt er. Er möchte gerne wissen, wie er zu Jesus Christus findet, denn das Zeugnis von ihr hat ihn so beeindruckt, dass er jetzt den Weg zu Jesus Christus von ihr erklärt haben möchte. Und so hat sie ihm 3 Stunden lang in der Zelle dann Jesus Christus, den Weg zu Jesus erklärt. Und so ist dann auch der Richter Christ geworden und hat sich dann später auch dieser Hausgemeinde angeschlossen. Aber man sieht, dass Gott da auch verschiedene Wege geht und viele Menschen dann eben auch gerade unter dieser Drucksituation zum Glauben finden. Ja, man könnte jetzt noch viel sagen, hier unten vielleicht noch kurz in Kolumbien. In Kolumbien findet große Unterdrückung statt durch die Rebellen und durch die FARC, also die FARC und die Drogenmafia, denn 2 Drittel des Landes in Kolumbien werden nicht vom Staat kontrolliert, sondern von den Rebellen, und da kann es eben passieren, dass da mal wir haben von einer Baptistengemeinde gehört, da fuhren dann eben 2 Leute auf dem Motorrad vor die Gemeinde und riefen, Herr Pastorin, komm mal raus. Und die kamen raus, dann haben sie die erschossen vor der Tür und sind dann weitergefahren. Und so sind dort viele Waisen entstanden, gerade von den Pastoren. Und wir haben dort ein Waisenheim, das wir unterstützen, und das ist voll mit Kindern, all von erschossenen Pastoren. Und das unterhalten wir dort. Und die Frau, die das leitet, hat auch großen Mut dort, eine ganz junge Frau, und macht es aber trotzdem weiter. Ja, so gibt es viele Geschichten. Aber Gott tut auch in diesen Ländern eben Großes, indem er viele Menschen bewegt und ihnen zeigt, wie sie zu ihm finden können. 2010 durfte ich auf einer Gebetsreise nach Nordkorea mitfahren. Das ist immer etwas Besonderes, in dieses sehr isolierte, verschlossene Land zu kommen. Nordkorea hat ein ähnliches Schicksal, wie es Deutschland hat. Es ist ein Produkt des Kalten Krieges. 1913 gab es hier in Pyongyang, der damaligen Hauptstadt des ganzen Landes, eine große Erweckung. Viele Menschen kamen zum Glauben. Dann hat Japan Korea überfallen und besetzt. Und 1945 hat Russland dann hier ist ein ganz kleines Stück russische Grenze, dann mit dem Rebellenführer Kim Il-sung dieses Land in Anführungsstrichen befreit von Norden her. Und dann hat Amerika den Süden unterstützt und so kam es dann eben von 1950 bis 1953 zum Koreakrieg. Und der endete dann hier mit einer Teilung des Landes und hier am 38. Breitengrad. Und die Folge ist, Nordkorea wurde eben kommunistisch. Und Kim Il-sung hat aus dem Kommunismus, der hat ihn noch ein Stück weiterentwickelt, wie er sagt, und hat dort so eine Art Religion eingeführt, die heißt Chuche-Religion. Nach der müssen alle Nordkoreaner Kim Il-sung und jetzt auch seinen Sohn und Enkel als gottähnlichen geliebten Führer anbeten. Und wer das nicht tut, der wird erschossen oder kommt ins Arbeitslager. Insofern ist es eine ganz rigorose Verfolgung Andersdenkender dort in diesem Land. Dann hat 1989 Russland sich zurückgezogen wegen der Perestroika. China hat dann die Rolle des großen Bruders übernommen und unterstützt bis heute eben Nordkorea, weil es ein Interesse daran hat, dass Korea eben ein geteiltes Land bleibt. Es sollen etwa noch 400.000 oder mehr Christen im Untergrund dort leben, aber die müssen alle sehr, sehr vorsichtig sein und dürfen sich auf keinen Fall zu erkennen geben. Hier haben wir einen Blick auf die Grenze zwischen Nord- und Südkorea. Der einzige offene Teil von Nord nach Süd. Hier ist die Grenze an diesem Bordstein am 38. Breitengrad. Hier sind die Amerikaner. Und als wir an der Grenze waren, hat der Oberst zu uns gesagt, als er erfuhr, dass wir aus Deutschland sind: Ach, Sie sind aus Deutschland, Sie hatten eine Wiedervereinigung. Wir wünschen uns auch eine Wiedervereinigung. Wir haben gesagt, prima, wir beten jetzt hier an der Grenze mal für die Wiedervereinigung und haben dann hier als Christen an der Grenze in diesem spannungsreichen Punkt eben auch für die Wiedervereinigung gebetet und auch sogar christliche Lieder gesungen, was vorher streng verboten war, aber inzwischen durften wir das als Touristen, haben wir so eine Art Sonderstatus gehabt. Ansonsten wird das Land völlig kontrolliert vom Staat und von der Geheimpolizei, die hat den speziellen Auftrag, gerade Christen aufzuspüren und ins Gefängnis oder ins Arbeitslager zu stecken. Deshalb müssen Christen eben sehr, sehr vorsichtig sein, dürfen sich auf der Straße kaum treffen. Schon wenn sich zwei, drei Leute auf der Straße zusammenstehen und miteinander reden, kann es schon verdächtig sein. Den Menschen in Nordkorea wird gesagt, ihr lebt im Paradies. Und außerhalb von Nordkorea ist die Wüste. Und weil es kein Fernsehen gibt, kein Radio, kein Telefon, kein Internet, nichts, haben sie keine Informationen von der Außenwelt und müssen all das glauben, was ihnen der Staat sagt. Und der Staat gibt ihnen nur Parteipropaganda. Es fahren ständig Lautsprecherwagen über Stadt und Land und beschallen das Volk mit eben offiziellen Bekanntmachungen. Auch in den Wohnungen gibt es Volksempfänger, die man nicht ausstellen kann, nur leise drehen und dort wird die ganze Zeit irgendwie das Volk beschallt. Es gibt zwei interne Fernsehprogramme, haben wir jedenfalls im Hotel gesehen. Ein offizielles zeigt eben ständig Kulturprogramm und das andere zeigt eben, wie der geliebte Führer eine Fabrik besucht. Mehr Informationen gibt es dann oft nicht. Jeder im Land muss vor dieses Standbild treten von Kim Il-sung. Ist etwa 30 Meter hoch aus Bronze, hat etwa die Höhe von dem Standbild von Nebukadnezar. Inzwischen seit etwa zwei Monaten soll hier noch ein zweites Standbild stehen von seinem Sohn Kim Song-il, der vor kurzem gestorben ist. Und auch dieses Standbild sollen die Menschen sich auch verehrend niederbeugen vor diesem Bild. Wir sind als Reisegruppe auch dorthin geführt worden, aber wir sind nicht nach vorne gegangen, sondern haben uns hier hingestellt und haben uns angefasst und haben gebetet, dass in Nordkorea bald eine Veränderung stattfindet. Wir wurden als Reisegruppe, wir waren 30 Personen, in zwei Gruppen eingeteilt und jeder hatte einen Geheimdienstoffizier an der Seite und jemand vom Tourismusbüro. Und die haben uns dann immer nur dorthin gefahren, wo wir hin sollten. Es war also eine reine Show- und Kulissenfahrt. Wir konnten individuell nicht entscheiden, wo wir hingehen. Jeder von uns hatte aber ein Kreuz auf der Brust und wir hofften damit auch, dass andere Christen dieses Kreuz sehen und uns auch als Christen erkennen, damit sie auch schon mal ermutigt werden und sehen, ja, wir sind da, wir denken an sie. Und wir haben uns eben hier hingestellt. Unser Geheimdienstoffizier wusste, dass wir Christen sind. Aber er wusste nicht, dass wir von Open Doors sind. Aber wir haben uns eben hier hingestellt und haben hier eben gebetet, dass eben bald hier sich was verändert. Und es ist ja auch dann darauf der Kim Song-il zumindest gestorben. Ob das nun eine Veränderung zum Besseren ist, müssen wir noch abwarten. Das Land leidet unter zwei großen Mangelerscheinungen. Zum einen ist es Hunger und zum anderen ist es der Energiemangel. Und gerade Kinder in stationären Einrichtungen sind die, die am meisten zu leiden und zu hungern haben. Kinder, also die in Kinderheimen sind, in Krankenhäusern und so weiter. Krankenhäuser haben oft nicht mehr als nur ein Bett und eine Decke. Mehr gibt es nicht. Es gibt auch keine Medikamente im Land. Wer krank wird, muss sehen, wie er überlebt. Wer operiert werden muss, kann nur ohne Narkosemittel operiert werden. Und ja, insofern ist es sehr schwierig dort in diesem Land. Nur 20% des Landes stehen überhaupt der Landwirtschaft zur Verfügung. Und dieser wenige kleine Teil, der wird dann auch noch von Hand bearbeitet oder hier mit dem Wasser. Büffel, das ist das einzige Tier, was man in Nordkorea wirklich häufig sieht. Sonst sieht man Unmengen Menschen auf den Feldern, meist Frauen mit Hacken, die dann eben die harte Landarbeit machen müssen, damit sie etwas zu essen haben. Alles, was erwirtschaftet wird, wird dann zentral eingesammelt und nach einem bestimmten Schlüssel wieder an die Bevölkerung verteilt. Wobei die Bevölkerung in drei Kategorien eingeteilt ist. Wie man sich zum Staat stellt, desto mehr bekommt man dann auch. So sehen die Menschen oft auf der Straße aus. Gerade die Kinder sind oft unterernährt und verängstigt. Und ja, das ist, was man so sieht. Trotzdem gibt es große Prestigeobjekte wie eine 10-spurige Autobahn, die von Nord nach Süd fährt. Man sieht bloß keine Autos. Es gibt ja keinen Privatbesitz in dem Land. Und man sieht hier nur Radfahrer oder Fußgänger, manchmal schläft einer auf der Autobahn. Man kann stundenlang fahren, ohne dass oft einem Auto begegnet. So sieht es in Pyongyang aus. Pyongyang ist eine Millionenstadt, etwa so groß wie Berlin, hat etwa 3,5 Millionen Einwohner. Und auf den ersten Blick sieht die Stadt so aus wie eine normale Millionenstadt, aber wenn man genau hinsieht, sieht man schon einige Unterschiede. Hier fahren meist Trolleybusse lang, öffentliche Verkehrsmittel, die oft stehen bleiben oder überfüllt sind. Deshalb laufen viele Nordkoreaner, man sieht hier Menschengruppen an der Seite, viele Nordkoreaner sind einfach eilig bemüht, von A nach B zu kommen. Und man sieht auf der Straße oft nur Menschen im Alter zwischen 20 und 50 Jahren. Wir haben keine gebrechlichen Leute gesehen, keine alten Leute. Wir haben keine Blumen gesehen, es war schon Mai damals. Keine Hunde, keine Katzen, keine Vögel. Hunde und Katzen werden vielleicht aufgegessen. Blumenläden haben wir oder Blumen haben wir auch nicht gesehen und auch keine Geschäfte. Irgendwo muss die Stadt versorgt werden. Es wird irgendwo Fabrikhallen geben, da hat man uns aber nicht hingeführt. Die Autos, die man hier so sieht, gehören sicherlich der Partei oder dem Militär. Das traurige Kapitel gerade für uns Christen sind die Arbeitslager. Es gibt dort etwa 200.000 Inhaftierte, von denen etwa 70.000 Christen sein sollen. Um ins Lager zu kommen, reicht es, wenn man sagt, mein Kind hat Hunger, und schon hat man den Staat beleidigt, weil eben er nicht in der Lage ist, für genug Essen zu sorgen. Und dann kommt man in dieses Lager und soll umerzogen werden. Als Christ kommt man eben rein ohne Hoffnung auf Entlassung, weil man keine Zeitstrafe kriegt, sondern erst rauskommt, wenn man sagt, ich will nicht mehr zu Jesus Christus gehören. Und insofern ist es für die meisten oder fast alle Christen ein Todesurteil, dorthin zu kommen. Die anderen bekommen eine Zeitstrafe, 6 bis 7 Jahre, länger hält man es auch nicht durch. Viele sterben einfach an Erschöpfung, weil es nicht genug zu essen gibt, weil sie nur Wassersuppen bekommen und weil sie einfach nur dort verhungern, an Erschöpfung sterben. Sie müssen sich nämlich dort in einen aktiven Produktionsprozess, in Akkordarbeit begeben, um für das Ausland irgendetwas herzustellen. So fliehen viele Nordkoreaner nach Nordchina. Das ist auch der einzige offene Fluchtweg. Man kann hier den Fluss, meist über den Grenzfluss. Auf beiden Seiten gibt es Todespatrouillen, die Menschen wieder einfangen. Wir haben gehört, einmal von der Gefangennahme, da wurden gerade den Flüchtlingen Draht einen Draht durch die Arme gezogen, so wurden sie aneinander gefesselt. Einmal hatten sie keinen Draht, da haben sie ein Hanfseil genommen und durch die Schulter gezogen. Da sieht man schon, wie brutal die Gefangennahme ist. Und viel schlimmer ist es dann, wenn sie im Lager landen. Aber trotzdem ist es hier die einzige Fluchtmöglichkeit. Es gibt keine weiteren Grenzbefestigungsanlagen oder Sicherungsanlagen. Wenn man den richtigen Zeitpunkt verpasst, kann man durchaus nach Nordchina kommen. Dort muss man aber untertauchen und im Verborgenen leben und arbeiten, nur um nicht erwischt zu werden. Oft haben die Flüchtlinge auch Giftkapseln dabei, die sie dann nehmen, wenn sie eben doch gefangen genommen werden. Ja, auf diese Weise kommen viele Menschen zum Glauben und auch viele gehen wieder zurück, weil sie sagen, meine Familie muss auch etwas von Jesus Christus wissen. Und so gehen sie unter Lebensgefahr wieder über die Grenze zurück, erzählen von Jesus Christus und natürlich begeben sie sich dann auch in große Gefahr. Einige werden dann auch gefangen genommen und landen eben in diesen berüchtigten Arbeitslagern. Wenn man über die Tür oder Tor in dieses Lager kommt, gibt man sozusagen sein Menschsein draußen ab und man ist nur noch ein Stück Fleisch in den Händen der Wärter. Die haben alle Möglichkeiten, mit einem zu machen, was man will. Und das Ziel gerade gegenüber Christen ist, Glauben abzubringen. Und wem es gelingt, der bekommt eine Prämie. Und sie foltern die Menschen auf alle möglichen Weise, was man sich alles nur so denken kann. Wenn sie nicht zur Welt kommen, kommen sie doch zur Welt lebendig, werden sie vor ihren Augen umgebracht. Dann werden sie Hunden vorgeworfen, die sie zerfleischen oder sie werden an Strom angeschlossen, Organe werden entnommen, alles Mögliche. Und daneben müssen sie aber noch trotzdem arbeiten, von morgens um 5 bis nachts um 12 Uhr, jeden Tag Akkordarbeit. Und wenn sie einen Fehler machen, kommen sie in eine kleine Kiste, die ist 60 mal 1 Meter und hat in der Mitte ein Loch für die Notdurft. Und die müssen dann die Beine so zusammen anwinkeln, dass sie kaum mehr laufen können, wenn sie wieder nach 7 Tagen entlassen werden. Son Ok Lee, eine ehemalige Gefangene, die eine politisch Gefangene war, schreibt, dass sie, als sie in dieser Kiste saß, dann immer wieder die Maden durch das Loch zurückgeschoben hat. Und einmal kam eine Ratte raus, die hat sie dann bei lebendigem Leib aufgegessen, und das war ein Festessen für sie, weil es endlich Eiweiß war. In den Lagern gibt es so gut wie kaum Eiweiß, deshalb gibt es auch keine Ratten, Frösche, Schlangen oder so etwas, das wird alles aufgegessen dort und meistens bekommt man eben nur eine Wassersuppe und das Wenige, was sie oft zu essen bekommen, nehmen die Wärter ihnen weg und so sterben eben viele auch an Erschöpfung in den Lagern. Und es geht immer, also gerade den Christen darum, bleiben sie treu zum Bekenntnis zu Jesus Christus oder nicht. Und Son Ok Lee, die damals noch keine Christin war, schreibt, sie hat es immer bewundert, wie gerade die Christen in diesen Lagern auch zusammengehalten haben. Und die Christen durften nicht zum Himmel schauen, weil es ihnen verboten war. Sie mussten immer nach unten gucken, dann hatten sie einen krummen Rücken mit der Zeit. Und trotzdem haben sie immer sich versucht zu unterstützen, sobald es ging. Und wenn es dann ans Sterben ging und die Wärter auf sie einprügelten, dann haben sie sich oft angefasst und haben gerufen, Herr, Herr, und haben ein Lied gesungen und sind dann so in den Tod gegangen. Und sie hat geschrieben, dass in den 7 Jahren, in denen sie im Lager war, sie nicht einmal erlebt hat, dass ein Christ vom Glauben abgekommen wäre. Alle sind sie treu geblieben bis in den Tod. Und das hat sie dann so beeindruckt, dass sie nach ihrer Freilassung dann selbst Christ wurde und ins Ausland geflohen ist. Von dort hat sie dann das Buch geschrieben über die Zustände in diesen Lagern. Und die halten ja bis heute noch so an. Es ist sehr grausam, was auch heute noch dort passiert. So müssen sie oft immer in dieser Haltung, die Gefangenen müssen dort immer knien und müssen dann immer nach unten gucken. Ja. So kann man sich Kirche im Untergrund vorstellen, 4, 5 Christen, die sich irgendwo im Geheimen in der Wohnung treffen. Schon beim Betreten der Wohnung muss man vorsichtig sein, dass keiner der Nachbarn etwas bemerkt. Man steckt flüsternd die Köpfe zusammen und gibt sich das Notwendigste weiter. Man muss aufpassen, wenn jetzt hier ein Polizist oder wer reinkäme, würde die Bibel sehen, würde der vermeintliche Gemeindeleiter wahrscheinlich erschossen und der Rest käme ins Arbeitslager. Insofern müssen Sie sehr vorsichtig sein. Unsere Geschwister, die dort tätig sind und Bibeln ausliefern, wissen, wir haben Kuriere, die immer von Nordchina Bibeln und Material bis nach Nordkorea bringen. Das können aber immer nur Nordkoreaner sein, weil alle anderen fallen sofort auf. Und Sie müssen sehr vorsichtig sein. Man kann sehr für die Kuriere beten, dass sie auch unbehelligt rein und wieder rauskommen aus diesem Lager. So, ich bin nun am Ende angekommen. Noch zwei kurze Hinweise. Hier, es gibt so eine CD, die von Christen hier in Deutschland produziert wurde für verfolgte Christen. Man kann sie kostenlos am Büchertisch haben. Die Musiker wünschen sich allerdings eine Spende, die dann wiederum den verfolgten Christen zugutekommt. Und zum anderen hier nochmal ein Hinweis auf unser Monatsheft. Wem es Gott jetzt so aufs Herz gelegt hat, dem bitte ich dann nachher, diese Karte auszufüllen und am Büchertisch in die vorgefertigte Kiste zu werfen. Man bekommt dann kostenlos dieses Heft zugesandt. Man weiß, wofür man beten kann. Man wird informiert über die Situation eurer Geschwister und man kann sich ganz auch gezielt an Gebetskampagnen beteiligen. Also wem Gott es so aufs Herz gelegt hat, den bitte ich dann, das auszufüllen. Ja, vielen Dank.